Yeah, thanks for the invitation. I, as many of you, I knew the film before, but not really. Seeing it again, I realized how little I knew about it. And I found it quite impossible to talk about this extremely complicated film in 10 minutes. So I decided to do it at least in German written text and to compress maybe 12 minutes in 10 or something like it. And I had a talk with my Übersetzer, and he has a really great voice, so you have a deluxe version if you listen to it in English. Okay, ich habe dem Beitrag den Titel gegeben, man kann die Zeit für eine Ekstase halten und kauft sich doch eine Uhr. Der, ist nicht von mir, aber ist ein Zitat, aber ist trotzdem schön. Der dritte Weltkrieg hat stattgefunden. Übrig gelassen hat er eine kleine Anzahl Überlebende und eine atomar verseuchte Erde, auf der kein menschliches Leben mehr möglich ist. Wirklich möglich. Ich wollte mir die Zeit damit stoppen, dass ich angerufen werde. Im Moment habe ich jetzt nicht vorausgesehen. Also, dritte Weltkrieg hat stattgefunden. In den Tiefen der Pariser Kanalisation, die Überlebenden, bestehen nur geringe Überlebenschancen, eigentlich keine. Das ist die Story in Chris Markers La Jetée. Und diese Story oder Setting hat er auf sehr eigenwillige und berühmt gewordene Weise umgesetzt. Als Fotos, genauer als, als Film, der aus Fotos besteht. Und in diesem Verhältnis zwischen Story und ihrer Umsetzung ist wohl der Grund zu suchen, warum zum Beispiel Susan Sontag La Jetée für den beunruhigendsten Film hielt, der jemals gedreht wurde. Im Februar 1962, dem Erscheinungstermin des Films, den Dritten Weltkrieg zu imaginieren, ist keineswegs besonders hypothetisch. Da steht die Kuba-Krise noch bevor, im Herbst des Jahres, aber eben nur einige Monate, genauso wie die ihr vorausgehende Stationierung der Jupiter-Raketen beim NATO-Partner Türkei, die dazu führten, dann das die UdSSR der Meinung war, könnte das auch in Kuba machen. Es wird also nicht mehr lange dauern und auf offener weltpolitischer Bühne spitzt sich die Krise so extrem zu, dass der Ausbruch eines erneuten Weltkrieges und eines dabei erwartbaren ersten Atomschlags nur in buchstäblich letzter Minute abgewendet werden konnte. Und das kennen wahrscheinlich viele auch aus familiärer Oral History. Die Leute hatten wirklich blanke Panik in diesen Wochen dieser zugespitzten Krise. Es war unglaublich real. Die Kuba-Krise war zudem natürlich nur eine Aktualisierung der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Kalter Krieg genannten Situation. Und seit Hiroshima und Nagasaki war auch die Auswirkung des Fallouts der Atombombe vollkommen bekannt. Mark Kerr hat also mit durchaus realistischen Mitteln eine Situation konstruiert, in der die Welt im Begriff steht, jeden Sinn von Realität aufzuheben als Auslöschung oder mögliche Auslöschung der Menschheit. Eine Auslöschung, nach der dann die Geschichte der Menschheit nur noch eine marginale Episode wäre, intelligenter Tiere, wie Nietzsche sagt, im sonst ja nicht so besonders empfindlichen Universum. Eine Episode, die auf der Erde dann keine Spuren würde hinterlassen haben, als wäre nichts gewesen, sagt Nietzsche und wird von Ray Brassier eben jüngst sehr paradigmatisch an den Anfang seines düsteren Buches Nihil Unbound gestellt. Die Menschheit also steht vor ihrem Verschwinden, damit beginnt La Jetée. Hilfe muss aus einem Unort kommen, einer Art Utopie, da sie sich im Raum nicht bewegen können, versuchen sie es in der Zeit. Ein Versuchsmensch, der Held der Geschichte, unterworfen einem postapokalyptischen Herrschaftsregime der Wissenschaft, soll in die Vergangenheit geschickt werden, was voraussetzt, dass die Unumkehrbarkeit der Zeit aufgehoben und zur Manipulation freigegeben ist. Auf etwas legt Marker bei der Darstellung seiner Zeitreise allerdings besonderen Wert. Die Reise ist also jetzt kein Mind-Travel. Der Reisende reist tatsächlich in die Zeit zurück. Die Experimente zielen darauf, die Person realita in die Selbstgegenwart der Vergangenheit zu schicken, physisch an die Stelle, an der oder in der diese Welt, die Menschen wirklich stattfinden, da, wo sie wirklich leben. Der Held kommt nicht an in fantastischen Gestaden einer neuen Welt, sondern sehr unspektakulär in einem x-beliebigen Zimmer. Da ist auch dieses Zimmer aus dem Film. Und der Kommentar sagt dazu, also ein Morgen, ein Zimmer in Friedenszeiten, ein wirkliches Zimmer. Er betont es eben sehr stark und sagt dann immer noch weiter, wirkliche Kinder, wirkliche Vögel, wirkliche Ratten, wirkliche Gräber. Und das ist so ein bisschen cheesy, diese Aufzählung, aber zeigt auch durchaus Marquers Sinn für Humor oder auch eben dafür Wissen darüber, dass es hier auch um eine sehr sentimentale Position geben könnte. Was ermöglicht in La Jetée die Reise, die Vergangenheit? Und hier komme ich ein bisschen auf die Frage der Wissenschaft zu sprechen. Also welche Rolle hat Wissenschaft in dem Film? Die Antwort ist nämlich, wer ermöglicht das? Die Reise in die Vergangenheit, Wissenschaft. Es sind Wissenschaftler, die daran arbeiten, das zu ermöglichen, sind auch die Herrschenden in diesem Regime. Aber stehen diese komischen, flüsternden deutschen Stimmen, denn Henning hat es schon angedeutet, die flüstern immer nur miteinander und das auf Deutsch. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der deutschen Version ist. Wir müssen ja auch in Deutsch sprechen, aber das fällt dann nicht so raus vielleicht. Stehen die wirklich für Wissenschaft? Und das Loch in der Zeit, in dem im Film die Rede ist, mit dessen Hilfe also Zeit hier manipulierbar gemacht werden soll, weisen Sie irgendein wissenschaftliches Profil auf oder welches? An was forschen die eigentlich, diese Mad German Scientists? Welche Art Wissenschaft betreiben sie? Neurologie, Toxikologie, Quantenhydraulik, Psychoteilchenbeschleunigung? Was sagt der Film darüber? Die Versuchsmenschen brauchen eine starke Erinnerung. Das wird in dem Film sehr stark gemacht. Also es werden alle möglichen Leute sozusagen ausprobiert, getestet, verbraucht in diesen Experimenten. Die meisten scheitern da drin, weil die kommen in der neuen Welt an und finden es wahnsinnig anstrengend, neu geboren zu werden in dieser Gegenwart und sind dann verrückt oder quasi können sich nicht äußern. Und nur unser Held hat eine Erinnerung, die stark genug ist. Sie benötigen psychische Kraft. Die Zeitreise verwendet also als Transportmittel oder als Medium mentale Kapazität. Die Wissenschaftler forschen offenbar an einem Stoff, den sie in Trial-and-Error-Verfahren in die Körper der Versuchsmenschen injizieren und der auf irgendeine Weise das Gehirn manipuliert. Das wiederum muss dann wohl eine Art Schleuse sein zum Raum-Zeit-Kontinuum, wie man das mal vorläufig so nennen kann. Aber ist für diese Manipulation auf dem Zeitstrahl tatsächlich irgendwo ein Link zu finden in dem Film zu einer wissenschaftlichen, wie spielerisch auch immer entwickelten Hypothese, wie Zeit als Substanz oder manipulierbares etwas aufgefasst werden könnte? Wenn sich der Film hier wirklich, wie Henning auch schon in, also jetzt weniger hier, aber auch in dem Einleitungstext schreibt, sehr stark mit Wissenschaft beschäftigt, dann dürfte man da vielleicht eher die Rolle der Wissenschaft meinen, in die er sich sehr ausführlich beschäftigt. Und das ist jetzt neben der offensichtlich ideologischen Funktion der Wissenschaft, nämlich Wissenschaft bietet sich in der Situation als Heilung an, wo sie doch offensichtlich die Krankheit ist, auch für die Situation da, weil natürlich Atomkrieg mit Wissenschaft und Krieg überhaupt und die Atomkraft mit Wissenschaft in einem Kausalzusammenhang stehen. Das ist gut, die leicht zu gebende ideologische Funktion, aber es gibt auch eine ganz andere, die ich interessanter finde in dem Zusammenhang vor allen Dingen. Das ist nämlich die Funktion, dass das wissenschaftliche Projekt zur Manipulierung der Zeit ein Loch in die Zeit schlägt, allerdings in ein Loch in die Aussicht auf den unausweichlich anstehenden Tod, der diesen verbleibenden Menschen offen steht. Also insofern eröffnet sie ein messianisches Fenster. Sie stiftet nämlich die Möglichkeit, wie maximal unwahrscheinlich sie auch sein mag, auf Weiterleben. Nur so erzeugt sie Zeit. Nur die Typen der Forschung haben nämlich in diesem apokalyptischen Jammertal hier noch etwas zu bieten, um die Schließung der Zukunft abzustreiten, sagen wir, sie umzubiegen auf ein Ziel hin, nämlich Rettung. Die Wissenschaft und ihr hier konkretes Opfer, nämlich unser Held, neben die Apokalypse ihren Zustand einer vorzeitigen Nachträglichkeit, also Interior Posteriority, wie der eben schon erwähnte Rebrassier das nennt, also ein Zustand, in dem die Zukunft eigentlich schon eingetreten ist, nämlich als quasi als Tod, sie nehmen den nicht auf, sie fliehen ihn. Das Zeitreiseexperiment insistiert also auf dem konventionellen Zeitverständnis, eben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Allerdings instrumentalisiert es sie, betrachtet die Zeit weiterhin als einen Container, der dann aber der Bereisbarkeit, also der Möglichkeit, in ihm zu reisen, erschlossen wird. Warum gelingt das und inwiefern gelingt es? Das sagt der Film nicht wirklich. Was er aber sagt, ist die Art, wie der Held in der Gegenwart ankommt, also in seinem Ziel ankommt. Er kommt nämlich an mit einer übergroßen Sensibilität für das Stattfinden der Dinge. Er nimmt wahr, dass die Dinge wirklich sind, und es ist hier sicher entscheidend, dass er in der ungefähren Realität der Filmvorführung ankommt, hat Henning ja auch schon gesagt, in einem Paris der Gegenwart. Der Held transformiert, könnte man sagen, das ehemalige Stattfinden, auf das er da trifft, in gegenwärtiges Stattfinden, für ihn jedenfalls, und montiert so in einem surrealistischen Akt zwei gleiche Zeitformen, die sich abstoßen. Immiscible, unmischbare Zeiten, Immiscible Times nennt das die Filmwissenschaftlerin Bliss Sualem in ihrer Studie zur Kolonialgeschichte des westlichen Filmrealismus, in ihrem Buch mit dem entsprechenden Titel eben auch Translating Time. Der Blick, mit dem der Held, ebenso wie wir als Zuschauende, aus der Perspektive des drohenden Endes der Welt auf diese Normalität von alltäglicher Gegenwart schauen, in die er zurückreist, ist gleichzeitig der einer Verfremdung, als Fremdmachen, als poetischen Vorgang oder poetologischen Vorgang und einer Entfremdung, als nämlich sich ungeschützt, ungerettet, unversöhnt, ohne Ziel in der Welt sich so vorzufinden. Der Held und der Film bringt etwas ins Spiel, das als Film genau nicht darstellbar ist. So realistisch und lebensweltlich, so dogmaartig, so kontemplativ, so Benning-mäßig, um mal einen Filmemacher zu nennen, der wirklich besonders viel Mühe gibt, sozusagen diese Trennung zwischen Dargestelltem und Darstellung aufzuheben. Ein Film auch ist, er verfehlt die Erfahrung, selber auf die Straße zu gehen und, wenn man in der richtigen Stimmung ist, das Gewicht der Gegenwart der Welt in ihrem Stattfinden zu spüren. Den Film, wie Marc Herr das macht, dann auch noch als Fotos aufzuführen, verschärft mit seinem Verzicht auf die Selbstgegenwärtigkeit der filmischen konstanten Zeit diese Distanz zwischen behauptetem wirklichen Zimmer, wie hier, und abgebildetem, rückt beide aber dann doch andererseits wiederum näher zusammen, wie Barth sagt, eben weil er ein Punktum ermöglicht, einen Moment der Selbstreflexivität im Bild, wohl irgendwo etwas dir sagt, es hat wirklich stattgefunden. Dieser Riss ist jedoch die für eine bestimmte Philosophie konstitutive Trennung zwischen Welt und der Tatsache ihres Existierens. Sie ist spätestens seit der Romantik spezifisches Thema der Philosophie und bildet neben Bergsons Angriff auf die konventionelle Zeit als Phänomenologie und mit bestimmten Spielarten der Existenzphilosophie eine weitere, durchaus ambitionierte, zeitkritische Achse. Als Temporal Kritik wendet sie sich gegen die alltägliche, ebenso wie die wissenschaftliche Zeitauffassung, auch wenn diese sich ja gerade in dieser Zeit sehr verändert. Gerade die Zeit, auf die Remina ja auch hinweist. Wissenschaft bleibt aber ihr grundlegender theoretischer Antipol, würde ich jetzt sozusagen dagegen halten, denn die Frage nach der Wirklichkeit dessen, was ist, wird hier als etwas aufgefasst, das sich kategorisch der wissenschaftlichen Herangehensweise entzieht. Niemals ist das, was imstande, das zu erklären, wie Hannah Arendt schreibt, und sie verbindet es mit dem ungeheuren Schock einer an sich leeren Realität, an der die moderne Philosophie anfange. Auf dem Ticket dieses Das findet die Zeitreise in La Jetée statt. Gerade das ist der Sinn der Betonung eines wirklichen Zimmers, und tatsächlich ist aus der unüberbrückbaren Distanz einer Katastrophe, die gleichzeitig schon stattgefunden hat und noch aussteht, die Tatsache des Stattfindens selber das größte Glück oder Heil. Und aus dieser Perspektive machen die kryptischen Bemerkungen von Benjamin bis Agamben komplett Sinn, nach denen das Stattfinden ein sehr schwacher, aber dennoch messianischer Moment ist. Und entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass beide, also Benjamin und Agamben, die Katastrophe schon für bereits eingetreten halten. Was bei Benjamin 1940 leicht einzusehen ist, bei Agamben wäre das genau die Frage, die in dieser Veranstaltung angelegt ist. Wo ist die Katastrophe? Wo ist ihr Wann? Faschistische Naziwissenschaft haben dann mit der Atomkatastrophe nicht nur das gemein, dass es zu dem bekannten Know-how-Transfer gekommen ist, Werner von Braun und andere, die in die USA gegangen sind, sondern weil es ein Kontinuum gibt der Beendigung der menschlichen Geschichte durch wissenschaftliche Vernichtung des Begriffs des Menschen. So, ich stoppe mal hier, weil es ja noch 10 Minuten sein sollen, und das Thema eigentlich der Frau und sozusagen des Genreartigen des Filmes Boy Meets Girl und der sozusagen heterosexuellen Implikationen können wir vielleicht noch im Gespräch machen. Wenn Sie den Film später sehen, werden Sie auch wissen, warum das eine ziemliche Rolle spielt. Danke.